Guten Morgen miteinander. Ich habe mich gefreut, zu euch zu kommen. Ich stelle jetzt gerade auf Hochdeutsch um, weil bei euch herrscht so eine gute Atmosphäre. Wir hatten zwar Familienweihnacht gestern Abend, kam spät ins Bett, heute Morgen um 5 Uhr aufstehen. Und falls ich der bin, der einschläft während der Predigt, dann stoßt mich doch rücksichtsvoll an. Nicht zu fest, aber einfach, dass ich wieder ganz wach bin. Ich danke dir, Lukas, für den Mut zwischen den beschaulichen Weihnachtsfeiern dieses Thema einzubauen. Aber du hast es ja begründet, woher du den Mut nimmst. Und ihr werdet sehen, es passt wirklich zusammen. Aktion für verfolgte Christen und Notleidende. Wir haben drei Schwerpunkte. Wir stehen verfolgten Christen bei, wir helfen Notleidenden und wir machen Jesus bekannt. Vielleicht im Verlauf des Morgens überlegst du dir, ja, was kann ich denn dazu beitragen? Du kannst dich informieren. Übrigens, hier ist noch das Team. Nicht mehr ganz aktuell, es sind schon wieder neue Leute dazugekommen. Jemand ist wegen Schwangerschaft, hat provisorisch aufgehört bis im Frühling. Aber das ist ungefähr das AVC-Team. Du fragst dich, was kann ich beitragen? Informieren, wir haben ziemlich viele Filme auf der Webseite. Oder der Report, den verschicken wir gern alle 2 Monate. Und ich habe gesehen, ihr seid ziemlich verwöhnt mit eurer Hauszeitschrift. Aber der Report ist nicht ganz so gut, aber fast. Und du kannst mit Gebet beitragen. Gebet explosiv. Wir schicken dir gern jede Woche ein Mail mit Gebetsanliegen. Lukas wird die Liste herumgeben. Könnt euch eintragen, alle 2 Monate den Report zustellen lassen. Linke Spalte, rechte Spalte, Gebet explosiv. Tragt euren Namen, eure Mailadresse ein. Noch, was man auch noch beitragen kann, ist natürlich das Sparschwein opfern. Noch zu meiner Person. Hier bin ich in Kuba unterwegs, bin oft mit der Kamera unterwegs. Ich bin von Hochbauzeichner über Mission in Peru zu Kunstgewerbeschule-Ausbildung Pastor geworden. Und dann war ich etwas 18 Jahre Vollzeiter und dann hat mich die Sehnsucht nach Mission und nach Gestaltung gepackt und seit 11 Jahren bin ich jetzt bei AVC und ich genieße den Dessert meines Berufslebens, obwohl ich eigentlich theoretisch pensioniert wäre seit dem Frühling, aber ich rüttle voll weiter und das mit Begeisterung. Als unsere Girls klein waren, fuhren wir nach Sardinien in die Ferien. Und wer kleine Kinder hat, weiß die unvermeidliche Frage, die von hinten nach vorn klingt, ist: Sind wir bald da, Papi? Kennt ihr das? Und dann sage ich, ja, es geht noch ein paar Stunden. Und dann gibt es Terror hinten. Und noch mehr Terror, wenn man nach Genua kommt, dann ist ja die Brücke eingestürzt. Dann hat es wahrscheinlich ziemlich viel Stau jetzt. Dann geht es noch länger. Ich reise gern an schöne Orte, aber möglichst auf direktem Weg. Und darum ist mir das Thema, ich gestehe es, das Thema meiner Predigt höchst unsympathisch. Auf Umwegen zum Ziel. Auch Gott nimmt seine Leute sozusagen auf eine verheißungsvolle Reise mit. Schon beim Volk Israel, 2. Mose 3,8, ich will sie aus diesem Land herausführen und in ein gutes, großes Land bringen, in dem es selbst Milch und Honig im Überfluss gibt. Und die Bibel schmiert uns auch im Neuen Testament Honig um den Mund, indem Jesus sagt, ich bin gekommen, um ihnen das Leben zu geben, Leben im Überfluss. Was wollen wir noch mehr? Ich war im Frühjahr in Indien und habe zwei Christen getroffen, in deren Leben scheint das nicht so reibungslos zuzugehen.
Ich wurde mit einem Team unserer Kirche in ein Dorf eingeladen. Dort wollten wir in einer christlichen Familie ein Gebetstreffen abhalten. Wir hatten gerade angefangen, als eine große Gruppe hinduistischer Aktivisten aufmarschierte. Der Anführer bedrohte uns, fragte, was wir hier machen. Ich sagte, wir würden einfach nur beten. Und er brüllte, wir erlauben das nicht, ihr kommt hier nicht lebendig weg. Sie begannen, auf uns einzuprügeln. Wir verbarrikadierten uns in einem Raum. Doch sie brachten Benzinkanister und drohten, uns zu verbrennen. Durch Gottes Gnade tauchten plötzlich Polizisten auf. Sie eskortierten uns durch den tobenden Mob auf die Polizeiwache. Dort erfuhren wir, dass eine extremistische Hindu-Organisation Klage gegen uns eingereicht hatte. 6 von uns mussten vor Gericht. Dann wurden wir bis zur Hauptverhandlung ins Gefängnis gesteckt. Die Haftbedingungen waren schrecklich. Der erste Tag verging, der zweite, der dritte. Wir wollten einfach nur wieder raus. Doch dann fühlte ich, dass Gott mich aufforderte, den Menschen an diesem Ort zu dienen. So begannen wir, für die Leute zu beten und die gute Nachricht weiterzugeben. Über ein Dutzend Personen haben Christus angenommen. Gottes Gnade war mit uns, obwohl uns die Ungewissheit in diesen Tagen sehr zu schaffen machte. Am 17. Tag wurden wir endlich entlassen. Wir erhielten eine erstaunlich faire Verhandlung. Der Richter durchschaute die religiöse Motivation der Anklage und bat uns sogar um eine Bibel. Der Überfall, die Verhaftung und die Zeit im Gefängnis kamen völlig überraschend für uns. Wir waren nicht darauf gefasst. Doch Gott war bei uns und hat uns Tag für Tag die nötige Kraft gegeben.
Kamal musste einen Umweg übers Gefängnis in Kauf nehmen und er hat gesagt, wir wollten einfach nur raus. Aber Gott wollte nicht. Der zweite, er hat einen Buchhandel, christlichen Buchhandel im Bundesstaat Rajasthan. Das ist irgendwie südlich von Delhi. Mit 68 Millionen Einwohnern, etwa 10-mal so viel wie die Schweiz, ist das einzige christliche Bibellädelchen, das es gibt. Er heißt Yogi.
Ich wurde in eine hohe Hindu-Kaste hineingeboren. Ich war sehr religiös und wurde ein eifriger Priester des Gottes Shiva. Einmal war ich in der Stadt unterwegs, da hörte ich plötzlich Lieder, die mich anzogen. Vorsichtig näherte ich mich dem Haus. Dabei geriet ich in ein Treffen von Bibelschülern. Die Lieder berührten mich dermaßen, dass ich anfing, diese Kirche zu besuchen. Sie schenkte mir ein neues Testament und ich fing an, es zu lesen. Ich begann an Jesus zu glauben. Aber Nachbarn, Verwandte und ganz besonders auch meine Frau stellten sich vehement gegen mich. Sie sagte, wenn du Jesus nachfolgst, musst du dich von mir scheiden lassen. Doch ich erwiderte, selbst wenn ich sterben müsste, könnte ich Jesus nicht verlassen. Auch meine Verwandten wollten nichts mehr mit mir zu tun haben. Christen sind für sie eine niedrige Kaste, deshalb hassten sie mich. Ich zog von Dorf zu Dorf, um den Menschen von Jesus zu erzählen. Ich wurde geschlagen und misshandelt und blieb erfolglos. Einmal versuchten sie, mich zu vergiften. In den folgenden 10 Jahren litt ich deshalb an starken Allergien, bis Gott mich heilte. Nach 15 Jahren realisierte meine Frau, dass Kranke, mit denen ich betete, geheilt wurden. Darunter meine Schwägerin. Da endlich begann auch sie zu glauben und ließ sich taufen. Gott hat mir treu durch die inzwischen 22 Jahre Verfolgung durchgeholfen und mich versorgt. Mein Auftrag ist, Bibeln und christliche Literatur unter die Leute zu bringen. In unserem ganzen Bundesstaat gibt es keinen christlichen Büchershop außer meinem. Doch sobald die Vermieter merken, dass ich Bibeln verkaufe, werfen sie mich jeweils hinaus. Meine Vision ist es, in eigenen Räumen einen christlichen Büchershop zu eröffnen und damit den ganzen Bundesstaat zu erreichen.
Nicht nur Kinder sind ungeduldig auf der Reise, auch Erwachsene können in dieser Hinsicht sehr ungeduldig sein. Wir sind dann nicht kindlich, sondern manchmal eher kindisch. Die Frage, warum erleben Christen wie Kamal solche Widerstände? Warum macht es Gott, Yogi, nicht einfacher? Zuerst Jahrzehnte in dieser Religion des Hinduismus verfangen, kommt er dann zum Glauben und jetzt hat er die Berufung, Bücherladen zu eröffnen und wird immer wieder rausgeschmissen, wenn sie merken, dass er Bibeln verkauft. Warum machte es Gott Jesus nicht einfacher? Er hätte als allmächtige Lichtgestalt kommen können und dann das vollbringen, was Cäsar vollbracht hat. Er kam, sah und siegte. Und das viel gründlicher als Cäsar. Warum war alles so schwierig und kompliziert? Ich denke, die Frage taucht in diesem Saal immer wieder auf, auch bei dir zu Hause. Gott, sind wir bald da? Haben wir bald das erreicht, was wir möchten? Ich meine, ich möchte im Lobpreis in viel höheren Sphären schweben. Frei von Ablenkungen. Ich möchte endlich ein paar klebrige Charaktermacken loswerden. Und ich möchte als Christ im evangelistischen Sinn unwiderstehlich sein. Wäre das super, oder? Eigentlich möchten wir ja dasselbe, was Gott will. 1. Timotheus 2,4: Er will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. Gute Wünsche. Umwege durch Wüsten sind nicht ungewöhnlich. Gott berief das Volk aus Ägypten heraus und die Ankündigung klang eigentlich nach 2 einfachen Reiseetappen. Erstens aus Ägypten raus, nach ein paar Kilometern, zweitens ins gelobte Land hinein. So einfach. Aber als der Pharao das Volk endlich ziehen ließ, führte Gott sie nicht am Mittelmeer entlang und durch das Land der Philister, obwohl das der kürzeste Weg gewesen wäre. Gott dachte, wenn das Volk dort auf Widerstand stößt und kämpfen muss, ändert es seine Meinung und kehrt wieder nach Ägypten zurück. Darum ließ er das Volk einen Umweg machen und führte es durch die Wüste den Weg zum Schilfmeer. Ganz einfach diesen Text zusammengefasst: Gott verweigert Abkürzungen, weil er uns kennt. Weil er dich und mich besser kennt als wir selbst. Gott verursacht Umwege. Und wir verlängern dann noch die Umwege. Als wir nach Sardinien fuhren, waren zwei Zeiten auf dem Ticket. Die eine war 9 Uhr, die andere 7 Uhr. Und wir hatten irgendwie im Kopf, 7 war die Ankunftszeit am Hafen und um 9 verließ das Schiff den Hafen. Und wir hatten irgendwie im Kopf, um 9 Uhr müssen wir dort sein. Und wir kamen ans Pier und das Schiff war schon etwa 20 Meter weit weg. Und dann bekamen wir noch ein Schiff am selben Abend, was im Sommer nicht selbstverständlich ist. Aber das fuhr einen riesigen Umweg. Statt 12 Stunden nach Olbia, 24 Stunden ganz in den Süden. Und dann mussten wir noch die ganze Insel rauffahren. Ein selbstverursachter Umweg. Das ist auch in der Bibel so. Mose unternahm einen eigenmächtigen Rettungsversuch. Er erschlug einen Ägypter, der einen Israeliten drangsaliert hatte. Und was passierte? Er musste fliehen. Und Gott nahm sich trotz des Elends des Volkes 40 Jahre Zeit, um Mose zu schulen als Leiter. Der hat es gut gemacht. Mose war ein super Leiter, aber eben es brauchte 40 Jahre. Und dann berief er ihn aus dem brennenden Busch heraus, sagte ihm, was er da auf dem Pharao alles sagen und tun soll. Und Mose ging zum Pharao und vollbrachte mehrere Wunder. Aber der Frust war, dass die ägyptischen Zauberer die Wunder nachmachten. Sie konnten es auch. Und der Pharao widerstand. Umwege, Umwege, Umwege. Und dann startete das Volk Israel mit genialen Gotteserlebnissen ihren Auszug aus Ägypten. Da veranlasste doch Gott die Ägypter, ihnen so quasi als Honorarauszahlung für 400 Jahre Sklavendienst, veranlasste er, dass die Ägypter ihnen ihren Schmuck übergaben, Gold, Silber. Das Volk Israel war reich, als sie auszogen. Das ist ein Wunder von Gott. Wer gibt schon gern sein Geld her? Und dann kamen die Wolken und Feuersäule, ein sichtbares Zeichen der Gegenwart von Gott. Aber das Problem war, die Säule führte in die falsche Richtung. Das Volk war enttäuscht, die Illusionen waren zerstört, es kam zu Rebellion und zur Verlängerung des Jahrestrips auf 40 Jahre. Gott führt oft über Umwege. Yogi hatte etwa zwischen 30 und 40 Jahren, verlorenen Jahren im Hindu-Kult hinter sich. Aber er hatte die Schnauze so voll davon, dass als er durch eine Straße ging und christliche Lieder hörte und da reinkam, da wurde sein Herz offen. Bei vielen Menschen braucht es halt Jahrzehnte, bis sie offen werden. Das Volk Israel brauchte 400 Jahre, bis der Leidensdruck groß genug war, dass sie bereit waren, hinausgeführt zu werden. Oft geht Rettung eben viel länger, als wir denken. Ich war vor 2-3 Wochen im Irak und habe 2 neue Filme. Einen habe ich gestern Nachmittag fertiggebracht, mit Mühe und Not, noch die provisorische Stimme drauf. Ich bin nicht so geeignet als Filmsprecher, aber ich zeige sie euch trotzdem. Aus dem Irak. Der eine Clip zeigt ein neues Flüchtlingscamp von syrischen Kurden, die geflohen sind, weil Erdogan einmarschiert ist mit seinen Truppen und auch noch viele Dschihadisten mit ins Land gebracht hat, die jetzt dort ihr Unwesen treiben. Darum fliehen die Kurden. Und es zeigt ein Camp, das neu aufgerichtet worden ist, vor ein paar Wochen. Und der zweite Clip zeigt ein Camp von iranischen Kurden, die etwa schon 25 Jahren in einem Camp leben, ohne Perspektiven, ohne Aussicht auf Veränderung, ohne Befreiung. Aber der Clip zeigt auch, das haben wir vor 3 Wochen erlebt, wie dort Leute getauft werden heute. Die Kurden gehen einen riesigen Umweg. Aber die Kurden haben es so satt, vom Islam terrorisiert zu werden, dass ihr Herz offen ist für das Evangelium. In Kobane ist eine Gemeinde entstanden mit mehreren hundert Mitgliedern bereits. Und der Clip da dann in Asadi Camp zeigt euch die Begeisterung. Ich glaube, in diesem Camp hat es in den letzten 25 Jahren nie so viel Freude und Begeisterung gegeben, wie durch diese Gemeinde, die da entstanden ist. 2 Clips.
Sie bombardieren Kinder und Frauen. Erlauben es die Menschenrechte, Frauen und Kinder zu bombardieren und tausende Unschuldige mit Phosphor zu töten? Alle sind von hier weggelaufen. Geplant ist, uns Kurden zu vertreiben, uns zu vernichten. Wir führten ein friedliches Leben zusammen mit Arabern und Christen. Weil der IS und die Türken uns angreifen, sind wir geflohen. Bitte helfen Sie unseren Kindern und Frauen. Mein Klassenkamerad wurde getötet und Sie haben unsere Schule zerstört. Wir sind vertrieben und haben keinen Ort, um zu leben, kein Geld, um die Miete zu bezahlen. Wir haben unseren Kindern nichts zu bieten und das Leben ist sehr schwierig. Ereignis im islamischen Irak, wo Kirchen rar sind, Relikte aus vergangenen Zeiten. Konvertiten werden getauft. Wie es dazu gekommen ist, die Weihnachtspäckli-Aktion in Sulaimania 3 Jahre zuvor führt zur AVC-Initiative in diesem weit entfernten nordirakischen Flüchtlingscamp. Kinder laden uns per Brief ein. Wir wollen singen, tanzen und Englisch lernen. Die Camp-Verantwortlichen erlauben uns, auch von Jesus zu reden. Wochen später installiert ein Team 3 Wohncontainer. Lang- und Kurzzeitvolontäre knüpfen Kontakte. Sie trinken Unmengen Tee bei Familienbesuchen. Sie führen Events für Kinder und Erwachsene durch und unterrichten Englisch.
Barizan Amadabani Khoshevist.
Ein Kinderspielplatz wird eingeweiht und zum Treffpunkt für Kinder und Erwachsene.
Das ist wirklich einfach eine Ehre, da zu sein und wirklich die Liebe von Gott weiterzugeben.
Später wird eine Weberei gebaut und in Betrieb genommen. Auch eine mobile Klinik in einem Nachbarcamp. Und eine Containerklinik der Schweizer Armee in den Bergen. Ärzte und Pflegepersonal engagieren sich sporadisch im Camp. Ein konvertierter Filmregisseur, ein Komiker und seine Frau mit Filmausbildung bauen ein Studio auf, um durch elektronische Medien Kurden mit der christlichen Botschaft zu erreichen. Inzwischen sind eine Anzahl Campbewohner Christen geworden und lassen sich taufen. Eine christliche Gemeinde entsteht. Die Taufe mündet in eine veritable Party und in Freude und Begeisterung, die im trüben Alltag des Flüchtlingscamps in den vergangenen 25 Jahren kaum jemals aufgekommen ist.
Meine Umwege sind notwendig für mich selbst. Gott dachte, wenn das Volk dort auf Widerstand stößt und kämpfen muss, ändert es seine Meinung und kehrt wieder nach Ägypten zurück. Vielleicht kennt ihr diese Tagträume auch. Bei geistlichen Aufbrüchen geht's raketenartig aufwärts. Ich schwebe im Lobpreis vertikal hoch. Aber in Wirklichkeit bin ich eher verklemmt, wenn es um Gefühlsausdruck geht. Pfingstlich aufgewachsen, bin ich kein so ein richtiger Pfingstler. Irgendetwas ist verklemmt in mir. Aber ich habe inzwischen gelernt, dass ich sein darf, wer ich bin. Super. Ich bete mit einem Kranken und da wird es geheilt und zwar sofort. Tagträume. Ich führe im Monatsrhythmus Menschen zum Glauben. Gotti Geller, sind so als Evangelist auch deine Träume. Dann hatte ich, als ich diese Predigt vorbereitete, einen Nachttraum, der eine andere Realität gezeigt hat. Es geht langsam aufwärts. Ich sah ein Passagierflugzeug, ein riesig großes wie das, sah ich langsam starten und dann ging es in einen steilen Flug über. Es gab einen Strömungsabriss und es stürzte ab. Das sah ich alles live im Traum. Es kam auf einen Kran zu liegen. Der Bug hing auf der einen Seite runter, das Heck auf der anderen Seite. Ich war beruhigt, die Leute waren gerettet. Das habe ich geträumt. Seht ihr, und wenn du irgendein gewaltiges Gotteserlebnis hast, einen charismatischen Schub, dann bist du in Gefahr, dass du das mit geistlicher Reife verwechselst. Und das kann es ganz leicht zum Absturz kommen, weil du nicht gereift bist. Gott hat nicht nur Anschuberlebnisse vorgesehen, wie in Apostelgeschichte 2, wo wir schließlich unseren Namen herhaben als Pfingstler. Es gab auch eine harte Lebensschule der Jünger vorher und es gab eine harte Lebensschule der Jünger nachher. Es geht und Gott um Persönlichkeitsentfaltung nach seinem Tun. Es ging bei den Israeliten darum, dass sie nicht mehr das tun würden, was der Pharao gut findet, dass sie nicht mehr Fronarbeit leisten sollten, sondern dass sie das tun konnten, was Gott von ihnen wollte. Es geht darum, dass wir nicht so in theologischen Strömungen und Versprechen hin und her wallen und schweben, sondern dass wir einen Kurs finden, den Gott für mein Leben, für dein Leben bereit hat. Wo du vieles einbeziehen kannst, aber wo du weißt, wohin du gehst. Es geht nicht mehr um Fremdherrschaft, sondern eine innere Freiheit. Vor 14 Tagen war der Samichlaus in einer Familie und hat die Kinder ermahnt und gesagt, Belohnung bekommt nur, wer folgsam war. Wer war das ganze Jahr über dem Mami gehorsam? Die Erwartungshaltung in den Kindern brach zusammen. Sie waren frustriert, weil sie das nicht sagen konnten vor sich. Und dann einmütig seufzten sie. Der Einzige, der gehorsam war im Mami, war der Papi. Und seht ihr, so soll es ja nicht sein, auch wenn Frauen viel Weisheit haben. Es soll auch umgekehrt nicht so sein, denn Gott hat dich geschaffen, wie du bist, mit deinen Eigenarten, und er möchte dich deinen Weg führen und deinen Partner auch seinen Weg. Und zusammen ist manchmal eine Herausforderung, oder? Aber das hat Gott so vorgesehen. Es geht nicht anders. Gott erfahren können, das kann uns einen Kick geben, aber es kann auch naive Illusionen hinterlassen, wenn wir denken, jetzt geht's raketenartig aufwärts. Im Berner Oberland kam ein Tourist zum Dorfpfarrer. Und ich weiß nicht, ob es in Frutigen war oder irgendwo, da wahrscheinlich in Bern, im Bibelbelt von der Schweiz. Der hat gesagt, ich habe am Samstag die Kirche besichtigt und am Montag wollte ich den Schirm abholen, den ich vergessen hatte, und er war nicht mehr dort. Dann hat ihm der Pfarrer gesagt, ah ja, klar, am Sonntag während des Gottesdienstes hat es begonnen zu regnen in Strömen. Und weil die Menschen in unserer Gemeinde so gläubig sind, gibt es eben solche, die sehen es bei Regen als Beweis an, dass Gott ihr Stoßgebet erhört hat. Wenn dann ein Schirm dort ist, dann war es Gott. Ihr spürt, was ich meine. Es gibt eine naive Gottgläubigkeit, die nicht zielführend ist. Ich zum Beispiel, wie gesagt, bin immer noch eher gehemmt im Gefühlsausdruck und ich möchte viel mehr evangelistische Gespräche führen, aber ich stecke durch meine Arbeit so im frommen Kuchen fest, dass ich kaum Kontakt habe nach außen, kaum Zeit finde. Und dann gibt es noch so unheimlich klebrige Macken, die ich fast nicht loswerde, fragt meine Frau. Und es heißt Ora et Labora, bete und arbeite. Aber noch mit meinen 65 Jahren fällt mir das Zweite immer noch viel leichter, wo ich doch in ein Alter kommen würde, wo eben mehr Zeit da wäre zum Beten. Oder dann sind da gesundheitliche Störungen, vielleicht kennst du das. Oder du verlierst den Job, bist arbeitslos, soll es unter Christen auch geben. Andere sind im Gottesdienst berührt und bei dir passiert gar nichts. Und dann kommen wir ins Fragen hinein. Entweder klagen wir uns an, Gott, reicht's denn nicht, wie ich bin? Wir fühlen uns deprimiert, von Gott vernachlässigt. Oder das Gefühl schleicht sich ein, der Gottesdienst bringt mir überhaupt nichts. Oder dann realisieren wir, dass es eben neben den Jubelpsalmen noch sehr viele ganz andere gibt, wo geklagt wird, wo es dem Psalmschreiber nicht so wunderbar geht. Wir kommen dann zum Punkt, wo wir merken, Apostelgeschichte 2 hat eine Fortsetzung in Form von Verfolgung, die losbricht, die Leute werden zerstreut, die große, wunderbare, geistliche Aufbruch in Jerusalem ist dahin, weil alle zerstreut werden in den ganzen Mittelmeerraum und dann geht die Evangelisation erst richtig los. Unter Verfolgung. Jesus hat nie vorgehabt, einen Wohlfühlclub zu gründen, als er die Gemeinde ins Leben rief. Darum bin ich im Gottesdienst, erstens, um zu dienen und erst zweitens, um mich auch noch wohl zu fühlen. Spürst du die Reihenfolge? Wüstenstrecken, ja, da seht ihr euch. Wüstenstrecken ohne Milch und Honig auf dem Weg ins gelobte Land sind normal. Darfst beruhigt sein, falls du mitten auf so einer Wüstenstrecke bist. Jemand hat mal gesagt, es dauerte eine Nacht, Israel aus Ägypten herauszubringen, aber 40 Jahre, um Ägypten aus Israel herauszubringen. Fremdbestimmung und so weiter. 40 Jahre, bis das Volk reif genug war, ins Land hineinzugehen. Und leider ist die Tragik so, dass alle ausgestorben sind, außer zweien. Nur zwei vom Originalpersonal konnten ins Land. C.S. Lewis hat ein Buch geschrieben, Dienstanweisung an einen Unterteufel. Dort schreibt er, nach anfänglicher Begeisterungsphase denke ich, ich habe es geschafft. Gott aber lässt diesen Zustand nie zu lange währen. Früher oder später entzieht er mir, wenn auch nicht in Wirklichkeit, so doch wenigstens für meine bewusste Erfahrung, alle jene Stützen und Reizmittel. Er lässt das Geschöpf auf seinen eigenen Füßen stehen, damit es aus eigenem Willen die nun aller Reize entblößten Pflichten erfülle. Während solcher Perioden der Mühe und der Begeisterung wächst es zu einem Geschöpf heran, wie er es haben will. Darum erfreuen ihn die Gebete, die ihm aus dem Zustand geistiger Dürre heraus dargebracht werden, am meisten. Meine Umwege sind notwendig für mich selbst und meine Umwege sind notwendig für andere. Hätte Jesus nämlich den Weg der Lichtgestalt gewählt, er wäre uns völlig unnahbar geblieben. So wie irgendwelche heiligen Figuren in Kathedralen drin, mit grimmiger Miene, wo man Angst hat davor. Jesus hätte uns nicht als Mensch Vorbild sein können, wenn er als Lichtgestalt gekommen wäre. Und wir, als seine Jünger, würden ebenfalls zu weltabgewandten, abgehobenen Lichtgestalten, zu denen Nichtchristen keinen Zugang finden könnten. Ich sehe da viele Ältere unter uns. Bei uns ist das auch in der Stube gehangen. Der breite und der schmale Weg. Das ist so das Bild, das man hatte. Wir entscheiden uns da am Anfang und dann geht es nach rechts auf den schmalen Weg. Abgehoben, weit weg von der schnöden, bösen Welt. Aber ich sage euch etwas, es gibt viel Gutes in dem Bild, aber etwas stimmt nicht. Der schmale Weg führt mitten durch den breiten hindurch. Und das hat schon Jesus vorgelebt. Hebräer 2, 17 bis 18, er musste uns, seinen Brüdern und Schwestern, auch in allem gleich werden. Dadurch konnte er ein barmherziger und zuverlässiger Hohepriester für uns werden und sich selbst als Sühneopfer für unsere Sünden Gott darbringen. Denn weil er selbst gelitten hat und denselben Versuchungen ausgesetzt war wie wir Menschen, kann er uns in allen Versuchungen helfen. Jesus ist einen riesigen Umweg gegangen. Er wurde geboren in einem Stall als Baby in Armut, und da sind wir bei der Weihnacht. Dann kurz nachher war er Flüchtling, sie mussten einen Umweg über Ägypten machen und so lange dort warten, bis Herodes gestorben war. Und dann kamen sie zurück und Jesus war schon in den Teenagerjahren eine Theologie-Koryphäe, die sämtliche Schriftgelehrten im Tempel unter den Tisch redete. Aber sie verstanden es nicht und seine Eltern verstanden ihn nicht. Und dann als er als dieses theologische Genie, da hören wir 15 Jahre nichts mehr von ihm. Höchstwahrscheinlich hat er im Familienbetrieb als Zimmermann mitgearbeitet. Musste erleben, wie es ist, wenn man statt den Nagel den Finger trifft. Und so weiter und so weiter. 30 Jahre war er hier und er wurde ganz Mensch. Und warum? Damit er uns verstehen kann, damit er uns nahe ist, damit er weiß, von was wir reden, wenn wir Probleme haben. Er hat es selber erlebt. Und dann kam ja noch die Taufe, oder? Eine großartige Gotteserfahrung, da kam die Stimme vom Himmel, dies ist mein geliebter Sohn, und wir würden denken, jetzt geht die Post ab. Aber der Geist führte ihn für 40 Tage in die Wüste. Und ich möchte mir das Leben nicht ausmalen, das er dort geführt hat. Diese Kämpfe und all dieses Verrückte auf diesem 40-tägigen Umweg in der Wüste. Und dann 3 Jahre, viele Umwege, weil er es mit Menschen zu tun hatte. Und was für Jesus Standard ist, gilt doch erst recht für uns. Die Erfüllung unserer Illusion, per Geisterfüllung geformt zu werden, das würde uns abgehoben machen, weltfremd machen, das würde unsere Sprache Kanaans noch mehr perfektionieren. Niemand mehr würde uns verstehen. Darum sind wir ganz Mensch, berufen, ganz Mensch zu sein, mit allem, was eben auch mit sich bringen kann. Selbst Paulus, hier seid ihr, selbst Paulus, er schrieb von einem Pfahl in seinem Fleisch, sozusagen als Prävention vor Überheblichkeit. Der Mann, dieser großartige Apostel, der kannte seine Schwächen. Ich selber, ich habe mit einem Team in Dietikon eine Gemeinde gegründet und wir gingen hin mit wehenden Fahnen. Und ich dachte, wir stellen Dietikon auf den Kopf. Wir hatten so ein paar coole Typen dabei. Und dann so mit den Jahren, wir hatten einen riesigen Aufschwung. Und dann so mit den Jahren wurde ich bescheidener. Ich bin nicht mehr in Dietikon, aber ich bin dankbar, dass es die Gemeinde immer noch gibt. Oft läuft es nicht so, wie wir gern möchten. Ich habe im Berner Oberland, war ich in einem Alt-Seniorentreffen und da habe ich einen getroffen, den habe ich seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen. Ich dachte, der lebt gar nicht mehr. Aber der war dort etwa 93 oder noch älter, ich weiß nicht genau. Der hatte eine Ausstrahlung und ich habe über Freiheit gepredigt. Der kam auf mich zu. Er kam irgendwie von den Hügeln herab, wo er völlig verkorkst, fromm aufgewachsen ist und hat heute eine Ausstrahlung von Freiheit. Ich habe gestaunt, dann kam er auf mich zu. Hey, was du gesagt hast, hat mir jetzt gut getan. Ich habe mich irgendwie in eine Freiheit hineinbegeben und hatte aber immer ein schlechtes Gewissen, ich sei auf dem falschen Weg. Was du jetzt gesagt hast, hat mir geholfen zu sehen, hey, es ist gut, in diese Richtung zu gehen. Ich persönlich, in meinem Dasein als Mensch, als Pastor oder was auch immer, ich habe eigentlich von den Menschen die effektivste Hilfe erfahren, in meinen Krisen, in meinen Zweifeln, in meinen Problemen, die selbst durch massive Probleme hindurchgegangen sind. Da habe ich einfach gespürt, die wissen, von was ich rede. Da muss ich keine fromme Maske aufsetzen. Die verstehen mich. Und seht ihr, Ausbildung zum evangelistischen Dienst besteht eben auch darin, dass wir Ähnliches durchmachen wie die Menschen, die wir erreichen wollen, damit sie sich verstanden fühlen. Vielleicht erlebst du eine Ehekrise, kann sein, dass wahrscheinlich einige da drin sind, die es nicht ganz so einfach haben. Rein statistisch wäre das so. Weißt du, solche Krisen, da passiert Ausbildung in dir, damit du deinen Nachbar, der auch in einer Krise steckt, verstehen kannst und dass du auf seine Ebene runterkommst. Dann hast du aber Gott und kannst ihm Hoffnung weitergeben. Zugang zu Menschen erfordert Einfühlsamkeit. Du kannst leicht Wohlstandsevangelium predigen mit der goldigen Uhr und in dem du kerngesund bist. Noch nie Kopfweh gehabt. Da kannst du über Heilungswunder predigen und ja, wenn du richtig glauben würdest, dann würdest du gesund werden. Verrückt. Ich frage mich, ob die noch nie in einem Entwicklungsland gewesen sind. Du kannst einen Menschen in Einsamkeit, in Verzweiflung nur verstehen, wenn du selbst auch mal solche Phasen durchgegangen bist. Indem du selbst vielleicht gesundheitliche Krisen hattest, indem du selbst mit deinem eigenen Charakter gewisse Kämpfe hast, dann kannst du andere verstehen und kannst, die fühlen sich verstanden, du kannst ihnen Hoffnung weitergeben. Ein Bild, das sich vor Jahrzehnten in mir eingebrannt hat, war ein Jugendchor an einer großen Veranstaltung. Da haben die Jungen wunderbare Worte gesungen, aber sind etwa so dagestanden. Die Minen, da waren Leidenspsalmen, die sie sangen. Aber sie sangen großartige Worte von Gott. Eine einzige Person hat gestrahlt. Und das war eine Frau in der Mitte des Chors im Rollstuhl. Das hat mich nie mehr verlassen, dieses Bild. Die weiß, also das ist nicht diese Frau, aber die weiß, da fühlen sich andere verstanden im Rollstuhl. Ich wünsche niemanden, in den Rollstuhl zu kommen, dass ich da richtig verstanden bin. Aber wenn du manchmal durch Schwierigkeiten durchgehst, dann steht Gott dahinter, der dich schulen will, der dich sensibel machen will für die Menschen, die wir erreichen sollen. Ich zeige zum Abschluss noch einen kurzen Clip aus Bangladesch von den Rohingya. Die wurden ja vertrieben aus Myanmar. Und der Clip zeigt auch eben diese Volksgruppe der Rohingya, die jetzt auf einem Umweg sind. Und unser Anliegen ist, dass sie Jesus kennenlernen. Der Clip zeigt auch einen Evangelisten, der auch über Umwege und Kampf Evangelist worden ist. Und unser Anliegen ist, dass Gott durch diese Umwege eben auch dort Aufbruch schenken kann.
Ich bin Rohingya, bin am 25. August aus Myanmar angekommen. Alle 135 ethnischen Gruppen in Myanmar sind anerkannt, außer wir Rohingya. Es war uns nicht erlaubt, irgendwo hinzugehen. Wir haben keine Dokumente erhalten, keinen Zugang zu Bildung. Es gab einen Genozid, eine ethnische Säuberung. Viele meiner Familienglieder und Verwandten sind getötet worden, oft Häuser samt Menschen verbrannt. Ich verstehe nicht, warum das alles passiert. Der Grund muss sein, dass wir Muslime sind. Die UNHCR, NGOs und die Regierung haben Ordnung ins Chaos gebracht, um wenigstens das Überleben der Flüchtlinge zu sichern. Doch Zukunftsperspektiven gibt's keine. Die gestrandeten muslimischen Flüchtlinge brauchen Hoffnung. Ich bin aus dem Norden von Bangladesch hierher gekommen. Wir sind 1 Million Rohingyas. Ihnen will ich von Jesus Christus erzählen. Mein Vater war Imam, auch mein Großvater. Und ich sollte in ihre Fußstapfen treten. Also absolvierte ich eine Koranschule und eine Ausbildung zum Imam. Doch dann begann ich, in der Bibel zu lesen. Das hat mein Herz berührt. Ich übergab mein Leben Jesus und sistierte meine Arbeit in der Moschee. Nach 3 Jahren Bibelschule in Dhaka kehrte ich in mein Dorf zurück. Die Muslime haben meinen Wandel nie akzeptiert. Sie haben mich stets beobachtet und ich wusste, dass sie mich bei Gelegenheit töten würden. Meine Familie hat mich enterbt. Jetzt bin ich hier, um diesen Rohingyas von Jesus Christus zu erzählen. Wir gehen regelmäßig ins Camp und versuchen, freundschaftliche Beziehungen zu den Menschen aufzubauen. Medizinische Hilfe in Ergänzung zu den großen Hilfswerken ist ein Zugangstor ins Camp und zu den Menschen.
AVC und Ethnos unterstützen regelmäßige Einsätze einheimischer medizinischer Teams und Verteilung von Artikeln des täglichen Bedarfs.
Ich rufe uns auf, mich eingeschlossen, distanzieren wir uns von der Illusion von einer geistlichen Raketenmentalität. Die gibt's nicht. Und wenn, dann kommt's zum Strömungsabriss und irgendwie stürzt du dann ab. Flugzeuge, die Menschen weiterbringen sollen. Passagierflugzeuge, die steigen langsam. Die bewegen sich nicht, so weiß nicht, verrückt im Luftraum herum. Die fliegen ruhig. Nimm den Fakt an, dass Gott dich auf Umwegen liebt. So wie du eben bist. Inklusive Umweg. Und nimm auch den Umweg durch die Wüste dankbar an, auch wenn alles ein bisschen oder viel länger dauert, als du gern möchtest. Du wirst zunehmen an Reife und Tiefe in deiner Beziehung zu Jesus Christus, zu Gott und zu den Menschen, die wir erreichen wollen. Amen. Ich bete noch zum Abschluss. Jesus Christus, danke, dass du uns Umwege vorgelebt hast. Und danke, dass wir sehen dürfen, erleben dürfen, was daraus geworden ist. Du bist durchgebrochen zum Sieg. Und daran dürfen wir teilhaben, auch wenn unsere Leben eben auch nicht geradeaus gehen. Auch wenn es viele Umwege gibt, ich bitte, Herr, dass du jedem von uns hilfst, das zu erkennen, dass oft du dahinter steckst, weil du uns bis zu innerst kennst. Viel besser, als wir uns selber kennen. Und Herr, wir bitten, dass du jedem von hier in diesem Saal weiterhilfst, wo wir gerade sind, dass du uns hilfst, Schritt für Schritt in diese Reife zu gelangen, in diesen Lebensstil zu gelangen, den du für uns als Individuen vorgesehen hast. Und so werden wir auch gemeinsam mit Kraft unseren Auftrag erfüllen können. Amen.